Zeichen, damit wir auch bitten, auch für das Gottes Wort, ja, dass du wirklich in dir auch befähigst, durch den Heiligen Geist, dass wir das einfach überströmt, Herr, dass du das einfach das hören können, Herr, das auch umsetzen können und mit deiner Hilfe in unserem Leben, Herr. Das geht aber für dich, Herr, dein Wort aus zu reden und uns offene Herzen zu geben, jeden Einzelnen hier. Amen.
Wir haben jetzt schon einiges über Vertrauen gehört und Vertrauen, das wird sich da ein bisschen so auf den roten Faden durch die Predigt ziehen. Kennen Sie den Spruch? Gott, nix. Und der Spruch, Vertrauen, ja. Vertrauen geht nicht. Besser der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Kennst du den? Besser der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Was heißt das? Das heißt, man soll jetzt einfach mal mit dem zufrieden sein, was man hat, als ständig nach Besserem, nach Höherem, nach mehr zu streben. Das hat schon seine Richtigkeit. Wenn man die Taube erreichen will, was heißt das? Man muss den Spatz loslassen, man muss das Dach aufklettern, dann fliegt die Taube vielleicht weg. Da steht man blöd da und hat gar nichts. Also besser mit dem zufrieden sein, was man hat, man weiß, ob man sonst nicht gar nichts hat. Ein anderer Spruch ist, das Gute ist das Feind des Besseren. Das ist wieder genau das Gegenteil. Wenn man immer nur mit dem zufrieden ist, was man hat, wird man nie mehr erreichen, man wird nie wachsen können, man wird nie stärker werden, man wird nie besser werden, was auch immer, in welchem Lebensgebiet. Und das hat auch schon die Berechtigung. Und man braucht, glaube ich, viel Lebensweisheit, Lebenserfahrung und Gottvertrauen und Gottes Weisheit, um zu wissen, in welchem Lebensbereich man jetzt welchen Spruch besser anwenden sollte. Wann man zufrieden sein sollte und wann man nicht zufrieden sein sollte, sondern noch besser, noch mehr zu streben. Zum heutigen Predigtext passt aber eher der zweite Spruch. Weil das Christsein doch aufs Wachstum ausgerichtet ist, man soll im Glauben wachsen, man soll nicht stehen bleiben, man soll weiterkommen, man soll Jesus ähnlicher werden, Gott besser kennenlernen. Und wir haben ja am letzten Sonntag angefangen mit einer neuen Predigtreihe über die Glaubenshelden von Hebräer Kapitel 11. Glaube in Aktion, so der Titel der Predigtreihe, und da haben wir uns letztens damit beschäftigt, was Glaube eigentlich überhaupt ist. Und da schließen wir heute an. Den Titel Glaube, der losgeht. Da werden wir uns heute ein bisschen mit Abraham beschäftigen. Der ist so der Prototyp des Glaubens, der Urvater des Glaubens. Und dazu zwei Bibelstellen. Es werden dann einige Bibelstellen mehr kommen. Hebräer 11, 8 bis 10. Da steht über Abraham, durch den Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszusehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Er erwartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und der Text aus dem Alten Testament dazu steht im 1. Buch Mose, Kapitel 12. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Moritz. Damals aber war die Kananiter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da zog er weiter auf das Bergland westlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Jetzt dazu ist das vier Punkte, vier Gs: gesagt, getan, gedauert und gelandet. Zum ersten G: gesagt oder auch geweckt. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Der Herr hat es gesagt. Gott holt Abraham. Gott wurde aktiv. Gott hat sich Abraham offenbart. Gott hat den ersten Schritt unternommen. Er ist auf Abraham zugegangen und hat mit ihm geredet. Die Initiative muss immer von Gott ausgehen. Glaube beginnt dann dort, wo ich auf dieses Wort von Gott reagiere, höre und gehorche. Plötzlich kommt dann die Realität Gottes ins Leben von Abraham und auch in unser Leben. Das ist immer so, das muss so sein. Das sieht man bei der Berufung der ersten Jünger, dass Jesus auf die Jünger zugegangen ist. Das sieht man bei der Erklärung von Paulus. Und im Alten Testament kommt immer wieder diese Aussage, und der Herr sprach. Es geht immer von Gott aus. Und Jesus sagt in Johannes 6, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Die Initiative geht immer von Gott aus. Und durch Jesus ist Gott sozusagen der ganzen Menschheit erschienen, entgegenkommen. Und darum fängt er seine Prägerbrief mit diesen Versen an. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Gott spricht zu uns. Letztendlich durch seinen Sohn. Wir möchten, dass wir auf das Horten, was er sagt, dass wir gehorchen, dass wir vertrauen und glauben. Was ich glaube, das ist sehr stark davon abhängig, wem ich glaube. Es fängt immer damit an, mit einer Person, wem ich etwas glaube. Es kommt, wenn irgendjemand etwas sagt, ist immer die Frage, wer ist das? Wenn im Straßenverkehr irgendwer sagt, Thomas ist recht abbiegen, wenn ein Polizist sagt, bitte da abbiegen, dann ist es ganz was anderes. Ob ich jemandem etwas glaube, hängt davon ab, ob das eine Vertrauensperson ist und ob das eine Autoritätsperson ist. Wenn ich jemandem wirklich vertraue, wenn ich jemanden kenne, dann werde ich das glauben, was er sagt. Aber wenn ich einer Person nicht wirklich vertrauen kann, dann kann man früher zeigen, ich werde das nicht wirklich glauben. Oder vielleicht auch schon, aber es ist eher unsicher. Also es ist immer Vertrauensbeziehung wichtig, Autorität wichtig. Eine Geschichte dazu: Es sind einmal zwei Männer in einem Boot gefahren und dann sind sie gekennt und das Boot ist umgekippt. Und sie sind dort den Strom so entlang und Richtung Wasserfall hin und sind ins Rettungsboot gekommen und haben einen Rettungsstrick mit einem Rettungsreifen hingeschmissen. Und der eine hat sich an dem Rettungsreifen aufgehammert und ist rausgezogen worden. Und der andere in seiner Panik und Verwirrung hat sich einfach an dem gekenterten Boot festgeklammert und ist mit dem Boot im Wasserfall runter und ist umgekommen. Beide haben vertraut, beide haben sich an irgendwas festgeklammert und hat nur einer davon am richtigen. Deshalb ist es nicht wichtig, dass man überhaupt vertraut oder überhaupt glaubt, sondern es ist wichtig, wenn man glaubt, wenn man vertraut und warum man sich wirklich festgeklammert. Wenn man das Richtige glaubt, das richtige Vertrauen hat, dann bringt das in die richtige Richtung und bringt ans Ziel und bringt Rettung. Glauben, Vertrauen, wie es die Bibel versteht, ist jetzt kein blindes Vertrauen, kein blinder Gehorsam, kein blinder Glaube. Wie kam es, dass Abraham darauf gekommen ist, dass er ausgezogen ist, dass er alles zugelassen hat und ein fremdes Land gegangen ist. Der Grund dafür war sein Glaube, sein Vertrauen in Gott. Und obwohl Abraham Zeit seines Lebens diese ganzen Verheißungen, die Gott ihm gegeben hat, dass er ein eigenes Land sein wird, dass er ein eigenes Volk haben wird, dass er Segen sein wird für alle anderen, er hat davon eigentlich nichts erlebt, bis zu seinem Tod. Das einzige Land, das Abraham wirklich jemals besessen hat, war sein eigenes Grab, sein eigenes Familiengrab. Mehr hat er an Land nie gehabt. Und trotzdem hat er bis zu seinem Tod hin darauf vertraut, dass Gott das, was er versprochen hat, umsetzen wird. Und das trifft auch auf alle anderen Glaubenshelden zu. Und steht dann in Vers 13, sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Selbst am Sterbebett liegend haben sie noch darauf vertraut, dass das, was Gott gesagt hat, dass das eintreffen wird. Aber es ist persönlich nicht mehr erleben werden. Gott hat es gesagt, Abraham hat es getan. Er hat es getan. Gott hat gesagt, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters und das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Glaube führt immer zur Tat. Abraham hat dem Befehl des Herrn gefolgt. Nicht aus blindem Gehorsam, wie er das Gott so durchhält, sondern aus einem Vertrauen heraus, weil er gewusst hat, wer Gott ist. Dass er Gott vertrauen kann. Weil er wusste, dass Gott gute Absichten hat. Dass er nicht in die Irre führt. Und unser Vertrauen zu Gott ist sehr stark davon abhängig, welches Gottesbild, das ich habe. Sehe Gott als ein Spielverderber, als einen, der mal eigentlich immer was wegnehmen will. Oder sehe ich in ihm eine Vertrauensperson, dem ich wirklich vertrauen kann, wo ich sicher sein kann, dass das gut ausgeht. Das für Gottes Bild haben wir. Der Glaube Abrahams niedergerechnet dadurch Ausdruck in erster Linie, dass er nicht einfach das Daumen, was Gott gesagt hat, sondern darin, dass er Gott vertraut hat. Also das ist die Reihenfolge. Gott hat gesagt, Abraham hat vertraut, und aufgrund dieses Vertrauens hat er das dann auch getan, was Gott gesagt hat. Dem Glauben folgen immer Taten. Und Abraham war kein armer Mann. Er hat viel besessen. Es waren einige Leute, die zu seiner Sippe gehört haben, angestellte Tiere, aber reicher Mann. Und Gott hat, er hat nicht automatisch einfach alles weggenommen, hat ihn quasi als Nachbarn in ein fremdes Land geschickt, sondern er hat das alles mitgenommen. Sogar sein Nächster ist dann mitgegangen. Er hat nicht alles verloren. Gott ist jetzt einer, der automatisch alles wegnimmt und dann wieder bei Null anfängt. Aber Abraham hat sich aufmachen müssen. Er hat sich verabschieden müssen. Aus seinem Elternhaus, von allem, was ihm bisher bekannt war, aus seiner Heimat. Und er hat aufbrechen müssen. Und er hat sein Leben in den Dienst Gottes gestellt. Und Jesus sagt das mal sehr radikal zu jemandem, Lukas 14, darum kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Manchmal ist es wirklich so, dass man alles aufgeben muss. Abraham hat einiges aufgeben müssen, oder hat er einiges mitgenommen. Gott hat alles weggenommen. Er hat seine Umgebung, seine Familie, seine bisherige Religion verlassen müssen. Und wir müssen immer wieder Abschied nehmen von falschen Denken, das wir bisher gehabt haben. Vielleicht von einer anerzogenen Religion, die wir gehabt haben. Vielleicht müssen wir uns von Familie und Freunden verabschieden, die diesen Glaubensweg nicht mitgehen wollen. Davon ist nur der Lot mitgegangen von seiner Verwandtschaft. Glauben sie nicht. Wir müssen uns verabschieden von falschen, sündigen Lebensverhalten, Lebenspraktiken, so wie wir bisher gelebt haben. Wenn man mit Jesus leben will, dann muss man anders leben. Kann nicht so weiterleben wie bisher. Es kann auch sein, dass wir uns von Lebenszielen verabschieden müssen, Weil Gott ganz einfach andere Ziele aus unserem Leben. Gott vertrauen, mit Jesus leben, heißt auch immer wieder Abschied nehmen. Hast du schon wirklich Abschied genommen von deinem früheren Leben? Oder hast du da doch ein paar Sachen mitgenommen, wo du in Wirklichkeit warst, der hätte ich zurücklassen sollen? Die passen nicht zu meinem Leben mit Jesus. Glaube ist kein Werk, aber Glaube hat Werke. Jakobus sagt das sehr treffend in seinem Brief. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Glaube heißt nicht, dass man einfach nur etwas für wahr hält, sondern Glaube bedeutet, dass man zur Tat schreitet. Dass man so vertraut zu Gott und die Tat umsetzt. Nicht, dass man sein Leben selbst retten kann durch irgendeine Tat, sondern dass man sich vor Gott beugt und eingesteht, ich kann mich nicht selbst retten. Ich bin schuldig, ich brauche dich und ich verlasse mich ganz auf dich. Und das hat dann Auswirkungen. Glaube ist kein theoretisches Fürwahrhalten, Glaube ist keine Wissenschaft, sondern Glaube ist eine Täterschaft. Dass man tut, was Gott gesagt hat. Und wenn man das tut, dann wird man im Glauben wachsen. Dann wird man Gott immer mehr erfahren. Jesus sagt in Johannes 7, wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, dann wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist, oder ob ich aus mir selbst heraus rede. Das heißt, wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich bereit bin, das umzusetzen, was Gott sagt, dann komme ich immer mehr in eine tiefere Gottesbeziehung rein. Noch immer mehr Erfahrungen mit Gott. Und dann werde ich immer kennen, dieses oder jenes aus der Bibel. Und dazu braucht man immer wieder Vertrauen. Und das Leben bringt oft verschiedene Sachen bei uns. Und man braucht einfach immer wieder Vertrauen dazu. Und es gibt da eine nette Geschichte von einem alten Bauern, der allein mit seinem Sohn gelebt hat. Und eines Tages ist ein wunderschöner wilder Hengst zu ihm gekommen. Und dann hat er dann im Stall gehabt und da sind die Bewohner des Dorfes gekommen und gesagt, du Glücklicher, du bist reich, so ein schönes, wertvolles Pferd. Und der Bauer hat gesagt, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, ich weiß nur, in meinem Stall steht ein Pferd. Dann hat der König davon gehört, ist gekommen und hat ihm einen ganzen Sack voll Gold angeboten, weil er das Pferd haben wollte. Und der Bauer hat gesagt, nein, ich kann das Pferd nicht verkaufen. Dann ist der König wieder gegangen und am nächsten Tag ist auch das Pferd wieder davon gelaufen. Da sind die Dorfbewohner gekommen und gesagt, Unglücklicher, du hast mit dem Gold ein rechtliches Leben, schein Leben können. Jetzt hast du gar nichts mehr. Du bist arm. Und sagt der Bauer wieder, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, ich weiß nicht, dass das Pferd wieder weg ist. Dann kurz darauf, einige Zeit später, kommt das Pferd wieder zurück und liegt ihm eine ganze Herde voller Pferde. Dann hat er einen Stall voll gehabt mit Pferden. Dann kommen die Leute und sagen, du Glücklicher, du bist noch reicher, du hast doch wieder schöne Pferde. Dann sagt der Bauer, ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich weiß nicht, in meinem Stall stehen zig Pferde. Und dann, ein paar Tage später, ist der Sohn ein bisschen rumreiten, stürzt runter und bricht sich den Fuß. Dann sagen die Bauern, das ist so unglücklich, es ist Erntezeit, der Sohn kann dir nicht helfen, wir haben zu tun, wir können dir allen helfen, du bist arm, du kannst die Ernte nicht einbringen. Also der Bauer, ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich weiß nicht, der Sohn hat einen offenen Fuß. Kurz darauf sendet dann der König seine Soldaten aus und die sammeln alle jungen Männer ein, weil Krieg ausgebrochen ist. Und der Sohn vom Bauer, der kann den Weg nicht gehen, weil er einen offenen Fuß hat. Und dann sagen die Bewohner wieder, du Glücklicher, wir werden vielleicht unsere Söhne nie wiedersehen. Vielleicht sterben sie im Krieg. Nur drei Frauen wird leben. Sagt ihr wieder, ihr werdet das wohl nie. Und das ist im Leben auch oft von den Christen, dass sie sagen, wir wissen nicht, wo es kommt und ob das gut oder schlecht ist. Manches erscheint gut, manches erscheint schlecht. Wie es wirklich ist, wissen wir oft nicht. Aber wir können vertrauen und wir wissen, dass Jesus bei uns ist. Und wir wissen, dass er uns ans Ziel bringt. Und das ist eigentlich alles, was möglich ist, nicht, was wirklich zählt im Leben. Im 2. Timotheusbrief schreibt Paulus: Ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe. Ich bin überzeugt, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut unversehrt bis zu jenem Tag zu bewahren, an dem Jesus Christus wiederkommt. Natürlich möchte man gern wissen, wo das Leben so denkt, wo die Höhen und Tiefen des Lebens kommen, was gut ist, was schlecht ist im Leben. Aber das Leben verlauf einfach anders. Anders als wir denken. Wir wissen nicht, was das Leben bringt. Aber wie gut ist es, dass wir einen Gott haben, auf den wir vertrauen können, auf den wir uns verlassen können, der bei uns ist, der uns letztendlich ans Ziel bringt. So oder so. Wer sich auf Gott einlässt, mit Gott unterwegs ist, der wird Gott immer mehr erfahren. Er wird erfahren, dass man sich auf Gott wirklich verlassen kann. Wer sich darauf nicht einlässt, der wird Gott nie so erfahren. Gott hat gesagt, Abraham hat getan. Und dann hat es gedauert und gedauert. Und Abraham durchzog das Land. Und dann brach Abraham wieder auf und zog immer und immer weiter. Zeit seines Lebens hat Abraham in Zelten gewohnt, ist herumgezogen und vor dem, was Gott ihm versprochen hat, nichts wirklich erlebt. Das ist erst als sie später gekommen. Wie funktioniert Glaube? Glaube funktioniert nicht, indem man einen super Schatz hinlegt und dann hofft man, dass man irgendwann ins Ziel kommt. Der Patient hat mir etwas vor kurzem gesagt, ja, ist ganz begeistert von der Formel 1, aber er schaut eigentlich nur den Start an, das ist richtig interessant, und dann schaut er wieder das Finish an, wenn sie im Ziel ankommen. Inzwischen schaut er gern sehr aus, weil das ist langweilig. Also auch nur so die Runden drehen, da passiert nicht viel. Er schaut einmal den Start und das Finish an. Beim Leben geht es halt nicht so, dass man halt einen guten Start hinlegt, dann schaut man das Leben irgendwie aus, dann passiert nicht viel, und dann kommt das Finish. Glaube funktioniert, wenn man Ausdauer beweist in seinem Vertrauen mit Gott. Obwohl man nicht weiß, wo es kommt, ob es gut oder schlecht ist, als was so kommt. Dazu eine kleine Geschichte von einer Missionarin. Die Missionare, wissen wir, sind halt sehr von Spenden abhängig und leben oft von der Hand im Mund. Und bei dieser Missionarin, also haben wir dann die Überweisung, irgendwas hat nicht funktioniert, sie ist auf einmal ohne Geld aufgestanden. Man hat halt dann einen Monat warten müssen, bis sie in die nächste Zahlung gekommen ist. Und sie hat dann überhaupt nichts mehr gehabt und hat eigentlich nur mehr von Haferschleim ernährt. Weil für mehr hat es Geld nicht gereicht. Weil das ist dann kaum gehandelt worden, hat sie gedacht, jetzt geht es weiter, da gibt es ein Kleistiger in Ordnung und ich habe aber nichts. Und sie hat dann die Zeit übertaucht und dann ist das Geld wieder gekommen und sie ist dann wieder gesünder geworden. Hat dann irgendwann einen Heimatbesuch gehabt und ist dann da zum Arzt gegangen und sie durchchecken lassen, hat die ganzen Symptome erklärt, was da alles war. Und der Arzt hat dann gesagt, also bei den Symptomen, das Erste, was ich Ihnen empfohlen hätte, wäre eine Haferschleimdiät gewesen für ein paar Tage, also ein paar Wochen. Also man weiß nicht, für was manche Sachen wirklich gut sind. Momentan erscheint es dann nicht sonderlich gut. Vielleicht ist es ja trotzdem genau, was wir jetzt brauchen. Man weiß nicht, wie Gott bewahrt. Viele Sachen, wo wir Bewahrung erleben, obwohl wir es gar nicht wirklich mitkriegen, nicht wirklich erleben, unbewusst. Uns Gott bewahrt, und wir wissen das gar nicht. So war es auch bei Abraham immer wieder, dass Gott ihn bewahrt hat, aber nicht so, wie es Abraham vorgestellt hat, sondern wie es Gott vorgestellt hat. Und da braucht man einfach immer wieder Ausdauer und Vertrauen. Glaube funktioniert, wenn wir wirklich Ausdauer haben in unserem Vertrauen auf Gott. Und Glaube funktioniert, indem wir mit Gott zusammenarbeiten. Das ist, von Anfang an ist Gott auf Beziehung aus. Auf ein Du und Du mit uns Menschen. Und dieses Projekt Mensch ist mit der Schöpfung nicht abgeschlossen, sondern es geht weiter. Und da ist immer wieder auf der Suche nach Menschen, die sagen, hier bin ich, brauche mich, so wie du es haben möchtest. dass uns auch Maria vorbildet, was sie sagt im ersten Kapitel vom Lukas-Evangelium: Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Und auch Abraham ist ihm dort vorbildet. Er hat sie eingelassen, auf eine Beziehung mit Gott und auf ihn vertraut. Glaube funktioniert auch, wenn ihr euch auf einen Namen setze. Gras dafür steht, wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Unser Verhältnis zu Jesus bestimmt unser Verhältnis zum Vater, zum Schöpfer. In Johannes 3,36 steht, wer den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. In der Apostelgeschichte steht, wer niemand anderen als Rettung zu finden unter dem ganzen Himmel, ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, der hat das Leben nicht. Glaube funktioniert, wenn ich euch auf diesen einen Namen setze, Jesus Christus, der für mich gestorben ist, der auferstanden ist, der zum Vater zugegangen ist und jetzt noch Gott für uns errichtet. Glaube funktioniert oder führt in die Anbetung. Es ist interessant, wenn wir über Abraham lesen, dass überall, wo er hinkommen ist, hat er einen Altar gebaut. Das war sozusagen sein Bekenntnis, seine Evangelisation. Er ist überall, wo er hinkommen ist, war er sein Glauben bekannt. Er hat gesagt, an welchen Gott er glaubt. Und auch wir haben unsere Altäre. Immer wenn wir am Sonntag nicht am Fußballplatz gehen oder sonst irgendwo hin, sondern im Gottesdienst, bauen wir einen Altar. Wir zeigen unseren Gott. Immer wenn wir irgendwo in der Öffentlichkeit zu unserem Glauben stehen, bauen wir damit einen Altar. Und das ist Anbetung. Das vierte G ist dann das Gelandet. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, aus dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden. Er wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott selbst ist. Oft muss man was Wertvolles loslassen, damit man etwas noch viel Wertvolleres empfangen kann. Ich glaube, schaut dann nicht zurück, sondern orientiert sich nach vorne. Jetzt vom Ziel her geprägt und bestimmt. Im Philipperbrief steht, da sagt Paulus, die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, also für gut hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberwindbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Und so weiter sagt er dann noch, ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilnahme an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Auf jeden Fall lohnt es sich, Jesus nachzufolgen. Wenn man weitaus mehr bekommt, als das, was man vielleicht verliert. Gott bringt seine Leute ans Ziel. Und das war vor ein paar Jahren ein Vers aus dem Hebräerbuch, Jahreslosung, Hebräer 13, Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Vertrauen heißt, dass man darauf hofft, dass Gott auch bewahrt vor Krankheit, vor Leid, und das tut er auch. Wir wollen, dass uns nichts Schlimmes passiert. Aber gerade wenn man glaubt, und Christenverfolgung ist ja zurzeit ein großes Thema, wissen wir, dass Glaube genau dann ins Leid und in Verfolgung führen kann. Wir wissen ja, dass Gott bewahren kann, aber Gottes Bewahrung hat eine viel höheres und größeres Ziel als nur Bewahrung von Leid. Vielmehr geht es um die Bewahrung unserer Seelen. Die Bewahrung, dass wir ins Ziel kommen. Das Motto ist, dass wir im Diesseits glauben und vertrauen und empfangen, wenn wir dann im Jenseits. Und dazu brauchen wir Weitblick. Die Menschen, die auf Jesus vertrauen, brauchen und haben Weitblick. Weil wir gut wissen, dass sich vieles nicht so in diesem Leben erfüllen wird, sondern erst im Jenseits. Nun steht da auch, erwartet auf die Stadt, der ein Baumeister und Schöpfer Gott selbst ist. Abraham hat das in dieser Zeit nicht erlebt, aber er hat die Hoffnung gehabt auf Jenseits. Und in diesem Leben sind wir einfach Gäste und Durchreisende. Es gibt gerade eine Geschichte von einem Touristen, der mal eine Wanderschaft gemacht hat und dann hat irgendwo in einem Kloster übernachtet und dann war er einfach überrascht, weil er da so gut wie gar nichts drin gehabt hat. Das war jetzt ziemlich schwer. Und dann hat er seinen Mönch gefragt, ja, wo habt ihr alle eure Möbel? Und dann sagt der Mönch, ja, wo haben sie ihre Möbel? Und sagt er, ich bin ja da nur auf der Durchreise. Dann sagt der Mönch, ja, wir auch. Abraham, Isaac, Jakob und tausend andere Menschen lebten und leben in dieser Welt einfach als Durchreisende. Und auch eine Heimat ist nicht da. Sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel, steht in der Sichtung. Und auch Petrus schreibt es, liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Wie stark ist unser Bewusstsein, dass wir da wirklich nur Durchreisende sind? Dass das nicht unsere Heimat ist, dass Jesus etwas Besseres für uns vorgesehen hat. Nicht das Gute, sondern das Bessere. Oder sind wir eher Menschen, die sich da irgendwie einlisten wollen und irgendwie die Identität ein bisschen vergessen haben, verdrängt haben? Im 1. Korintherbrief schreibt Paulus, wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Natürlich leben wir in dieser Welt mit verwendeten Sachen, die wir haben. Wir haben Holz, wir haben Autos und alles. Da müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, ist mir bewusst, dass das irgendwann was vergeht, dass das nicht wirklich meine Heimat ist. Vielleicht haben wir das Jenseits ein bisschen verdrängt, vergessen. Vielleicht wollen wir auch in der Evangelisation im Augenblick von Jesus erzählen, wir lieben die Vertrösten, dass irgendwann einmal was besser wird, sondern wir wollen auch Jesus jetzt erleben. Wir wollen jetzt Bewahrung haben. Wir wollen anderen das Leben mit Jesus jetzt schmackhaft machen. Wie gut ist es, dass man jetzt mit Jesus lebt. Und das stimmt ja auch. Es gibt Bewahrung und das soll dann Sinn, dass man jetzt mit Jesus lebt. Aber da könnte man auch Buddhist werden. Es gibt in vielen anderen Richtungen auch viele Weisheiten, Lebenssprüche, die einen im Leben wirklich weiterbringen können. Aber Jesus und der Glaube an Jesus ist sehr stark auf Jenseits herausgerichtet. Und dort bleibt uns einfach nichts anderes übrig, als ein bisschen zu vertrösten auf Jenseits. Wenn wir in diesem Leben nicht alles erreichen werden, was Gott versprochen hat. Er hat tatsächlich im Himmel eine Stadt für uns vorbereitet. Ich finde es interessant, was die Juden im Talmud geschrieben haben. Es hat so um 1800 herum einen Mann gegeben, der hat Amschel Meyer Rothschild geheißen. Und da war einer der reichsten Männer der Welt zu seiner Zeit. Und der hat seit Lebens bis zu seinem Tod in einem Haus gelebt, das nie ganz fertig war. Der Pachtzins war nie fertig. Und das ist interessant, weil das nämlich im Talmud, im Gesetz der Juden steht, dass das Haus von einem Juden nie ganz fertig sein soll. Um genau das zu zeigen, dass man letztendlich keine Heimat da hat, sondern im Himmel. So werden wir nie fertig werden. Unser Haus in dieser Welt wird nie fertig sein. Wir vertrauen in diesseits unser Empfangen im Jenseits. Und mit diesem Weitblick können wir, sollen wir, müssen wir glauben. Paulus schreibt in 2. Korintherbrief: Deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir in unserem irdischen Leib noch nicht bei Gott zu Hause sind. Jetzt glauben wir an ihn, auch wenn wir ihn noch nicht sehen können. Aber wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Bereich verlassen, um endlich zu Hause beim Herrn zu sein. Ganz gleich nun, ob wir bei ihm sind oder ob wir noch auf dieser Erde leben, möchten wir in jedem Fall tun, was Gott gefällt. Glaube beginnt, wenn Gott in unser Leben kommt und uns anspricht und uns anrührt, er sich offenbart. Wenn wir dann darauf reagieren, Abschied nehmen von unserem bisherigen Leben und uns auf ein Leben und auf eine Beziehung mit ihm einlassen und losgehen. Wenn wir dann durchhalten, nicht nur starten, sondern wirklich durchhalten und ihm weiter vertrauen, um dann letztendlich anzukommen. Zum Schluss noch 1. Korinther 15. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts zum richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr dem Herrn tut, nicht vergeblich ist. Und diesseits Glauben und Vertrauen dem Jenseits empfangen. Amen.